herzlich willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. Hallo liebe Kryptohelden, heute geht es um Radical und was es mit dem Projekt auf sich hat, das hören wir heute von Kim und XLA. Hi ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
Hey Uno.
Ja, wie geht's? Lange nicht mehr gesehen und gehört.
Gut, gut. Langsam ins neue Jahr gestartet nach unserem Release Ende letzten Jahres. Und ja, machen uns das irgendwie halbwegs normal, gegeben den Umständen.
XLA, du warst ja schon mal bei uns. Vielleicht kannst du trotzdem noch mal irgendwie 2, 3 Wörter zu dir sagen und wie du dazu gekommen bist, wo du jetzt bist und gerne auch Kim danach.
Ja, also ich bin weitreichend bekannt im Internet unter XLA und ich habe ja beim letzten Mal, glaube ich, über Tendermint gesprochen, wo ich vor Radical gearbeitet habe. Während meiner Anstellung dort haben 2 gute Freunde ein neues Projekt gegründet, damals noch Ostcoin, mittlerweile Radical. Und für mich war von Anfang an klar, dass das etwas ist, woran ich gerne mitarbeiten möchte, weil es ideologisch und technisch einfach eine unglaubliche Herausforderung und spannende Herausforderung für mich ist.
Ja, ich bin auch schon ein paar Tage dabei in der Web 2.0-Welt. Ich kam auch relativ am Anfang zu Ostcoin. Es war meine erste Berührungspunkt mit Krypto und Peer-to-Peer. Für mich war zunächst mal schon spannend, dass die technischen Herausforderungen in dem Bereich natürlich enorm challenging sind. Aber natürlich auch dieser Idealismus, der ja durchaus auch eine berechtigten Grund hat. Decentralization und so weiter.
Ja, cool. Warum die Technologie oder die Tech-Seite so challenging ist, da reden wir auf jeden Fall gleich noch drüber. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Kommen wir mal irgendwie zu unserem heutigen Thema Radical. Erstmal ganz allgemeine Frage. Was ist Radical und welches Problem löst es? Warum arbeitet ihr daran?
Also ganz generell, Radical ist eine Alternative zum Kollaborieren an Open-Source-Software und darüber hinaus, der zweite Aspekt dazu ist die Sustainability, im Deutschen Nachhaltigkeit der Free and Open Source Software, das Free and Open Source Software Movements, unter der Prämisse, dass im heutigen digitalen Zeitalter die Straßen und Brücken, das Äquivalent dazu, ist der Code, der das Internet am Laufen hält, der uns die Apps auf die Phones bringt und uns für uns sicher durch die Straßen fahren lässt mit unseren modernen Autos. Also diese Idee dahinter, dass das aktuell diese moderne Infrastruktur noch nicht, noch keine nachhaltige Lösung hat, wie sie entwickelt werden kann, maintained werden kann. Das sind die beiden groben Aspekte dazu.
Und warum ist aus eurer Sicht so, wie es aktuell zum Beispiel auf GitHub oder GitLab passiert, nicht nachhaltig? Warum bedarf es da einer anderen Lösung?
Naja, diese Plattformen sind halt Services, die von privaten Companies betrieben werden. Und letztlich ist der Profit dieser Companies das, was am Ende zählt. Während die die ganze Open Source Activity, die da passiert, eigentlich möglicherweise in Konflikt steht mit diesen Interessen.
Mhm. In der Vergangenheit gab es doch auch schon mal ein paar Fälle, wo entweder GitHub gewisse Usergruppen ausgesperrt hat, aufgrund der Sanktionen eben, dass es eine USA, also eine US-Company ist, oder auch, dass irgendwelche Libraries übernommen wurden und dann ja an Nutzer deployed wurden, wo dann Schadenscode enthalten war. Also da gab es in der Vergangenheit schon ein paar Sachen, die nicht so reibungslos gelaufen sind bei GitHub, oder?
Ja, sicher. Also das sind natürlich zwei verschiedene Probleme. Also, dass GitHub einfach den Zugang blockieren kann, ist natürlich ein Problem. Was aber letztlich damit zu tun hat, dass GitHub auch wie früher Yahoo so der Entry Point ist. Also wenn man Code sucht, sucht man auf GitHub und nicht woanders. Also es wäre nicht technisch unmöglich, die Projekte an verschiedenen Plätzen abzulegen. So Security-Geschichten, wenn Code übernommen wird, ist natürlich mehr so ein Practices-Problem, was jetzt mit Plattformen weniger zu tun hat, denke ich, sondern eher mit Abläufen, die Entwickler halt etablieren, weil das, denke ich, oft nur für Projekte wichtig ist, die auch irgendeinem Security-Risiko ausgesetzt sind. Und dass diese Awareness, dass vielleicht meine kleine Open-Source-Library, die aber in tausenden von Projekten benutzt wird, da einen Impact haben kann, ist natürlich noch nicht so verbreitet vielleicht.
Hm. Eine Sache, die ich immer wieder höre, ist, warum überhaupt da was Neues drumherum bauen? Ist Git selber nicht schon dezentral oder distributed? Also warum braucht man da noch Software drumherum, um die Kerntechnologie wie zum Beispiel Git?
Git selber ist dezentral und distributed. Was, glaube ich, die größte Novelty ist oder die größte Errungenschaft, die GitHub gebracht hat, ist, dass der ganze soziale Aspekt um Code-Entwicklung gestreamt, also deutlich verbessert wurde. Die ganzen Methoden und Features, die GitHub drumherum um Git gebaut hat, sind heute das tägliche Brot vieler Entwickler. Und diese soziale Komponente, das soziale Netzwerk um dein Code Repository, was sozusagen deine Community ausmacht, das ist eigentlich die Stärke. Und das Problem dort ist, dass das nicht portabel ist. Und das ist oft eine der Argumente, die gerne angebracht werden, wenn Leute hören, was Radical versucht zu ändern. Git ist doch schon dezentral, du kannst einfach entweder zu einem anderen Anbieter wechseln oder deinen eigenen Git-Server laufen lassen. Das große Problem und die große Migrationskosten, die jedes Projekt haben wird, sind die Community zu bewegen, woanders hinzugehen. Und solange diese sozialen Artefakte sozusagen hinter dem geschlossenen Garten, wie die Plattform GitHub zum Beispiel darstellt, solange das dort zentralisiert ist, hast du nicht diese Freiheit. Du hast nicht dieselbe Freiheit und nicht dieselben Möglichkeiten. Und demnach bist du eingeschränkt und bist sozusagen dem Wohlwollen der Firma ausgesetzt.
Wenn du soziale Artefakte meinst, meinst du dann sowas wie Issues, PRs, Comments, nehme ich an, ne?
Ganz genau. Also all die Geschichte, die sozusagen dort nachverfolgt werden kann, all diese kleinen Dinge, die im Endeffekt die Qualität und den heutigen Stand der Codebasis repräsentieren.
Ja, ich finde das interessant. Also ich glaube, viele Leute beschäftigen sich noch nicht damit und denken so, ja, GitHub funktioniert doch letztendlich und ich habe ja eh die Git-Repositorien, aber wenn man sich mal anschaut, was alleine Bitcoin drumherum alles engineert hat, sei es jetzt irgendwelche Maintainer-Keys on-Chain zu speichern oder sei es die ganzen Issues und Comments täglich zu backuppen und irgendwelche Mailinglisten zu posten, damit eben im Falle der Falle das nicht verloren geht, dann ist es schon wirklich ein Risiko oder zumindest ein Problem. Und ja, das ist wirklich, wirklich interessant. Wer glaubt ihr denn, ist der ideale Radical-Nutzer oder das ideale Team, was sich Radical anschauen sollte?
Na, alle. Nee, also ich denke, es sind sicherlich als erstes Leute, die sowieso schon diese Idee der Dezentralisierung in deren Köpfen das schon ist, beziehungsweise tatsächlich auch Projekte, Blockchain-Projekte zum Beispiel, die ein bisschen höheren Anspruch daran haben, wie die Authentizität des Codes sichergestellt wird, beziehungsweise die einen größeren Druck haben, auch sich nicht abhängig zu machen von Plattformen. Aber es ist nicht so, dass von dem, was wir so auf der Protokollseite bauen, das nicht auch für geschlossene Teams möglich wäre, an irgendeinem Punkt die Technologie zu nutzen.
Und ich glaube, als die beiden Beispiele, die wir persönlich natürlich als Erfolg sehen würden, wäre die Linux-Entwicklergruppe, die bis zum heutigen Tag exklusiv auf Mailinglisten operiert, was ein Federated-Modell ist, die aber definitiv nach einer Alternative suchen, die viele ihrer aktuellen Probleme in ihrem Entwicklungsprozess löst. Und natürlich sowas wie Kim bereits sagte, Krypto-Projekte, allen voran natürlich Bitcoin. Sollte Bitcoin auf Radical laufen, wäre das natürlich ein unglaublich großer Erfolg für uns.
Und ist es, weil diese Teams höhere Ansprüche an gewisse Garantien haben? Oder ist es, weil könnte auch, ich sag mal, ein ganz normales Web2-Team, was eine App baut oder eine Web-Applikation baut oder wie auch immer, sollten die sich sowas auch anschauen? Also was sind so die Vorteile oder vielleicht auch die Nachteile für Software-Teams, sich heute Radical anzuschauen und zu nutzen?
Naja, ich denke mal, das umzusetzen ist natürlich nicht so ohne. Das heißt, es wird möglicherweise noch ein bisschen dauern, bis die ganze User Experience so reibungslos ist wie bei einem normalen Webservice. Das fängt schon damit an, dass man ja in einem verteilten System nicht einfach ein Username und Passwort hat, das irgendwo in der Datenbank gespeichert wird, sondern dass man mit Private Keys hantieren muss. Und da ist sicher noch ein bisschen Arbeit nötig, um das so zu gestalten, dass das sozusagen für Normal-User sofort intuitiv ist. Von daher sind so tech-savvy User am Anfang sicher eher die Ersten, die das mal ausprobieren würden und uns eben auch helfen, das so zu machen, dass es einfacher wird und verständlicher wird.
Und vielleicht über Entwickler hinaus, also jetzt wenn man sich das Netzwerk im Ganzen betrachtet, gibt es da Möglichkeiten, zum jetzigen Zeitpunkt schon an Radical teilzunehmen oder mitzumachen oder irgendwie eine Node laufen zu lassen und genau, das heute schon da irgendwie zu partizipieren?
Ja, und du siehst auch schon, dass einige Leute Radical aktiv benutzen, ein verschiedensten Kapazitäten natürlich oft einfach nur neben ihrem normalen Entwicklungsprozess. Und wie ich eingangs erwähnt hatte, hatten wir Ende letzten Jahres unseren ersten signifikanten Release mit dem aktuellen Stack. Das heißt, wir haben eine offene Beta, die sich jeder anschauen kann. Einfach radical.xyz und dort ist dann alles ausgeschildert. Und ja, man kann sich die Applikation, die End-User-Applikation runterladen. Man kann Projekte kreieren und sehr viel, man hat sehr viele Möglichkeiten, sich das heute schon anzugucken, auch als End-User. Und selber sozusagen teilzunehmen am Netzwerk, kann so weit gehen, dass man seine eigene persönliche Seed-Node, so heißt es in unserem Kontext, also einfach einen Server, der immer läuft und der Projekte von Clients repliziert, die zu dieser Node connecten. Und wie Kim ja auch gesagt hat, es ist durchaus möglich, dass man im geschlossenen Team arbeitet. Man hätte also die Möglichkeit, Radical zu benutzen, um seinen geschlossenen Entwicklungsprozess zu unterstützen. Und das wäre wiederum zu einer Frage, ob man als App-Entwickler zum Beispiel das benutzen kann. Kann man. Es ist allerdings sehr abenteuerlich aktuell noch, aber definitiv interessant. Und wenn man sich überlegt, wie die Welt aussah, als GitHub auf die Bühne kam, Anfang 2008, das war für viele der erste Zeitpunkt, dass sie Berührung hatten mit Git. Und ich glaube, einen ähnlichen Effekt kann man mit Radical haben, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie könnte eine Welt aussehen, wo man dezentral miteinander kollaboriert. Und was hat das für Implikationen? Wie fühlt sich das an? Ist die Benutzbarkeit?
Interessant. Ich habe letztens gesehen, dass Wladimir, einer der Bitcoin-Core-Entwickler, wir reden die ganze Zeit über Bitcoin, aber letztendlich auch für viele andere Projekte interessant, der hat sich das ja auch schon mal angeschaut, ne? Und der hat, glaube ich, auch geschrieben, dass das Projekt noch nicht ganz da ist, aber dass es super spannend ist, so von einem Design, dass sie sich das anschauen.
Ja, habe ich gestern gelesen. Ich weiß jetzt nicht genau, was er interessant findet. Vielleicht sollte man ihn das mal fragen.
Also er hatte, glaube ich, 3-4 Punkte angesprochen, die er als kritisch oder beziehungsweise als Risiko sieht. Unter anderem eben das Bitcoin.org als Entry Point zentralisiert ist. Der zweite Punkt war, glaube ich, eben, dass der Development Hub auf GitHub centralized ist, und dann gab es noch einen anderen Punkt, der mir nicht einfällt. Also, weil wenn man sich überlegt, wie wertvoll diese Netzwerke sind und wie viele Kernelemente, sei es jetzt im Entwicklungsprozess oder im, wie gesagt, Entry Point, um Software runterzuladen, überhaupt nicht dezentral sind, dann ist das schon zumindest kritisch zu beäugen. Ich habe noch eine Frage hinsichtlich der Usage heute. Habt ihr schon irgendein etabliertes Team gesehen, was jetzt Radical nutzt und größere Projekte auf eurem Seed-Node gesehen?
Wir haben größere Projekte, gerade aus der Crypto-Sphere, die definitiv noch nicht Radical als ihren normalen Arbeitsinteraktionsflow haben, sondern es sind einfach nur Replikas, also Leute, die entweder Radical ausprobiert haben mit ihrem Projekt oder ihr Projekt sozusagen mirrorn, also eine Kopie, einen Spiegel in dem Radical-Netzwerk sozusagen maintain oder aufrechterhalten. Und ich glaube, da gibt es einige relativ bekannte, Wallet Connect, for example, für zum Beispiel MetaMask habe ich, glaube ich, gesehen. Also viel so aus der gerade Ethereum-Ecke und dort die ganzen Dinge oder Apps oder die Software, die drumherum läuft, die halt Ethereum-Zugreifer machen.
Cool. Ich meine, es ist ja noch relativ früh im Projekt und wird konstant weiterentwickelt. Bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Und was da noch demnächst herausgebracht wird. Was mich jetzt als nächstes so ein bisschen interessiert, ist die Technologie dahinter, das Design. Ich habe auf der Webseite gelesen, dass zusätzliche kryptografische Layer hinzugefügt werden oder Überhaupt das Peer-to-Peer-Design. Kim meinte anfangs, das ist nicht so trivial, diese Sachen im Peer-to-Peer-Kontext zu bauen. Vielleicht können wir da mal einsteigen. Also aus kryptografischer Sicht oder auch gerne über das über die Softwarearchitektur und Design im Ganzen. Wie funktioniert Radical Groß? Wie ist es gebaut und wie ist es anders zu zentralisierten Versionen?
Ja, also wir fangen ganz unten tatsächlich mit Git an. Es wäre denkbar, dass es auch andere Distributed Version Control Systems könnten, aber wir fangen mit Git an, weil es eben so praktisch weit verbreitet ist. Wie du auch schon gesagt hast, ist Git ja an sich schon distributed. Das hat aber gewisse Einflüsse auf den Workflow im Sinne von, wenn man mit GitHub arbeitet, in so einem normalen Workflow hat man als Remote eigentlich nur GitHub. Das heißt, Push und Pull ist von einem Remote. Wir bauen jetzt darauf ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Und in dem Sinne gibt es natürlich viele verschiedene Maschinen, von denen man Code und andere Artefakte pullen kann. Was natürlich dazu führt, zu dem Problem, dass wir diese verschiedenen Maschinen irgendwie identifizieren müssen. Also gehen wir so vor, dass jede Installation, jede Maschine, jedes Device in dem Netzwerk einen Schlüssel hat. Und dieser Schlüssel wird benutzt, um die Branches, also den State des lokalen Git Repositories zu signieren. Damit ist schon mal sichergestellt, dass egal wie dieser lokale State durch das Netzwerk wandert, ich immer einen kryptografischen Proof habe, wo das herkam. So, jetzt habe ich viele kryptografische Schlüssel, aber mit denen muss ich auch noch irgendwas Sinnvolles anfangen können. Und wir haben dann relativ schnell eigentlich die Idee verworfen, die normale Public Key Infrastruktur von GPG zu benutzen. Einfach weil das für die meisten Leute unglaublich schwer zu benutzen ist und deshalb auch oft nicht richtig oder sicher benutzt wird. Was wir stattdessen machen, ist zu sagen, ein logisches Git Repository ist letztlich identifiziert dadurch, dass der Besitzer eines Secret Key sagt, dass das ein Repository ist. Darüber hinaus kann man natürlich Metadaten dazufügen und andere Collaborators benennen anhand ihres Public Keys, die sozusagen dann für den Empfänger gleichwertige Autorität darüber haben, wie das Repository aussieht. Das heißt aber immer noch, dass als jemand, der ein Repository einfach klonen will vom Netzwerk und sich das anschauen, möglicherweise mehrere Maintainer auftauchen, deren Master Branch nicht ganz genau übereinstimmt. Das ist der große Unterschied eigentlich zu einem zentralisierten Modell, wo eben anhand der Domain gitlab.com klar ist, da ist ein kanonischer kanonischer Main Branch vorhanden. Sowas ist natürlich in einem Peer-to-Peer-Setting erstmal nicht möglich und der Konsument, wenn man so will, muss entscheiden, was denn jetzt tatsächlich Sache ist. Idealerweise sind Maintainer natürlich freundlich gegenüber einander eingestellt und erzeugen nicht divergierende Code-Streams. Für Projekte, bei denen sowas vorkommen kann, dass oder die sich dagegen wappnen wollen, dass jemand, der eben diese Berechtigung bekommen hat, auch ein Maintainer zu sein, irgendwie auf einmal Rogue wird oder seine Keys werden gestohlen oder weiß ich nicht, wird irgendwann tatsächlich auch die Möglichkeit geben, diesen State on Chain zu notarisieren, weil ja es technisch gesehen eigentlich keine andere Möglichkeit gibt, so eine eindeutige History herzustellen.
Okay.
Aber davon sind wir noch ein bisschen entfernt, glaube ich.
Ah, okay. Also weil jetzt in diesem Peer-to-Peer-Netzwerk, das ist ja keine Blockchain oder so, da ist ja jetzt keine logisch zentrale Datensicht, weil da quasi jeder einfach ein Repositorium erstellen kann und vorgeben kann zu sein, wer eigentlich nicht ist. Da wollt ihr dann quasi sagen, ihr nehmt an diesem Punkt eine Blockchain, um diese logisch zentrale Sicht zu schaffen und diese gewissen Datenpunkte zu verankern, wie wer ist Maintainer, was ist ein Release und so weiter.
Wer ist Maintainer, kann man durchaus kryptografisch ohne Blockchain herstellen. Aber es ist so, wenn man so will, ist es so ein Human Consensus, ne? Also wenn man sich wirklich anstrengt, kann man das Netzwerk davon überzeugen, wenn man so die History die Git-History neu schreiben würde, ist es nicht hundertprozentig möglich zu sagen, welcher Fork ist denn der richtige. Ne? Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass die meisten Projekte nicht so ein Adversarial-Szenario haben, reicht das wahrscheinlich. Auf der anderen Seite eine Blockchain herzunehmen, um eben so eine Eindeutigkeit oder eine globale Sicht zu schaffen, ist natürlich mit einem Preis, also einem monetären Preis verbunden, was auch wiederum für manche Projekte attraktiver ist als für andere.
Okay, verstanden. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Und werdet ihr dann zwei Netzwerke haben, so wie es verstanden habe? Also werdet ihr quasi einmal das Peer-to-Peer-Netzwerk haben und einmal für die Notarisation das zweite Blockchain-Netzwerk? Oder wie wird es dann genau ablaufen?
Ja, genau. Also das Peer-to-Peer-Netzwerk ist erstmal unabhängig von einer Blockchain, welcher auch immer. Und die Verbindung wird dann wahrscheinlich durch die Applikationen/N, die wir eben bauen, hergestellt. Mhm.
Applikationen ist ein gutes Stichwort. Ich habe mir euer GitHub-Repository mal angeschaut und ihr seid ja komplett Open Source, wie ich das verstanden habe. Da habe ich gesehen Radical Link, Radical Upstream, Radical Surf, Radical Contracts und so weiter. Könnt ihr vielleicht so grob unterteilen, an welchen Kernkomponenten ihr innerhalb des Radical-Ökosystems arbeitet und was deren Aufgaben sind?
Ich habe über die letzten anderthalb, zwei Jahre die Applikation auf die Beine gestellt und gebaut, zusammen natürlich mit dem Team. Das ist natürlich niemals eine Einzelleistung. Wir Upstream nennen. Also Radical Upstream ist der End-User-Client, den man sich runterladen kann, starten kann, aktuell auf macOS und Linux. Und bin jetzt aber über die letzten Monate näher an das Protokoll, was Radical Link genannt wird und auch in demselbigen Repository wohnt. Genau. Und ja, Kim kann ja dann zu seiner eigenen Arbeit was sagen. Genau, und weil du die anderen Repositories angesprochen hast, nur um das nochmal ein bisschen aufzudröseln, Radical Surf ist für uns, was uns hilft, mit Git-Repositories zu interagieren. Und Radical Contracts ist der ganze Teil um die Notarisierung, Blockchain, was dann am Ende sozusagen auf Ethereum laufen wird und dort das andere Netzwerk sozusagen bereitstellt.
Was sollte ich jetzt nochmal sagen?
An welchem Teil du arbeitest und wo dein Fokus liegt.
Ja, ich bin aus irgendeinem Grund in Radical Link verankert. Ja, also im Nachhinein weiß ich nicht mehr so genau, wie das jetzt dazu kam, aber ich bin eben de facto hauptsächlich verantwortlich dafür, dieses Peer-to-Peer-Protokoll zu entwickeln, sowohl konzeptionell als auch die Implementierung. Und das ist in Radical Link.
Ja. Okay, spannend. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen, also es ist halt ziemlich viel Input für die technische Seite schon gewesen. Vielleicht kommen wir so ein bisschen zur Governance und Economics. So, wer besitzt oder governt denn eigentlich das Radical-Netzwerk?
Also generell ist natürlich die Erwartungshaltung von dieser Form von Infrastruktur, öffentlicher Infrastruktur, wie du gesagt hast, alles unsere Repositories sind Open Source und wir sind Open by Default für viele unserer Aspekte. Und in diesem Zusammenhang wurde eine Foundation gegründet, eine Stiftung im Deutschen, die sozusagen das Mandat hat, das Radical-Netzwerk sozusagen gesund zu halten und dafür zu sorgen, dass es weiterentwickelt wird, dass aber die Community sozusagen diese Weiterentwicklung vorantreibt. Ich glaube, das ist zu deiner Frage, wem das Netzwerk gehört. Am Ende hoffentlich allen, die daran teilnehmen. Und zum Thema Governance, also wie es sozusagen verwaltet wird, dafür ist die Foundation zuständig. Und das heißt aber nicht, dass die Stiftung dass die Stiftung Entscheidungen trifft, sondern die Stiftung ist dafür verantwortlich, die Prozesse und Mechaniken aufzuarbeiten und ins Leben zu rufen, instand zu setzen, die dann allen wichtigen Mitgliedern, allen wichtigen Stakeholdern am Netzwerk sozusagen eine Stimme verleiht. Und das wird ein Prozess sein, der wird sich über lange Zeit entwickeln, wahrscheinlich bis zu dem Punkt für die ökonomische Seite, dass man dann sowas wie ein Voting-System hat, wo Leute Proposals machen können, also Vorschläge machen können, die auf den, wo dann halt gewählt wird und wenn es durchgeht, dann wird es halt in Kraft gesetzt oder kann sogar so weit sein, dass dann Weiterentwicklungen des Netzwerks damit vorangetrieben werden durch die Stimme der Community.
Mhm. Und ist die Nutzung von Radical selber kostenpflichtig oder nicht?
Diese kostenpflichtige, also die Vorstellung, dass etwas kostenpflichtig ist, ist ja so ein bisschen informiert bei dem klassischen Web 2.0 Freemium-Modell, was uns ja am Ende niemals endenden Höllen der Advertisements gebracht haben. Und so gesehen ist Radical Free. Die Kosten, und das ist ja dieser Shift oder dieser Veränderung in der Sichtweise ist, dass die Kosten anstatt von zentral operierten Infrastruktur, dass die auf mehrere Schultern verteilt wird. Und das ist halt, kommt mit auf der einen Seite mit den Konsequenzen, dass zum Beispiel sowas wie, oh, ich kann immer zu GitHub.com gehen und sehe dort alle meine Daten. Diese Garantie ist nicht unbedingt gegeben, wenn nicht Leute in der Community sozusagen dabei helfen, die Infrastruktur aufrechtzuerhalten. So gesehen, Radical wird immer free sein, aber du wirst dafür bezahlen, zum Beispiel auf der Blockchain eine Transaktion auszuführen, so wie auf jeder anderen Blockchain, weil die Infrastruktur dahinter muss halt bezahlt werden. Also die Zeit, die sozusagen die Knoten dafür aufwenden, deine Transaktion zu sichern, wird halt mit Kosten verbunden sein. Und dann hoffen wir natürlich, dass die Community auch dabei hilft, sozusagen die Peer-to-Peer-Seite am Leben zu halten, indem halt Organisationen und große Projekte dabei helfen, Server am Laufen zu halten, die zum Beispiel Repositories bereitstellen, sodass Dinge schneller durch das Netzwerk verbreitet werden und repliziert werden.
Und sind Anreize dafür geplant, für die Peer-to-Peer-Seite oder nur für die Blockchain-Seite?
Was meinst du mit Anreize?
Also wird es auch irgendeine Art von Anreiz geben, dass ich einen Peer-to-Peer-Node bereitstelle für das Peer-to-Peer-Netzwerk von Radical, unabhängig jetzt von der Blockchain-Komponente auf Ethereum?
Naja, das ist ein bisschen handwavy noch. Also es sind sicherlich Sachen denkbar, wo man als Betreiber von einem öffentlichen Seed irgendwie vergütet wird dafür, dass man das tut. Aber ich glaube nicht, dass das schon so spruchreif ist an der Stelle, okay, dass wir sagen können, hier haben wir Economics, so funktioniert das, hier deine Bitcoin-Adresse eingeben bitte und los geht's.
Was, also wie haltet ihr euch denn selber am Leben oder wie seid ihr denn selber nachhaltig, wenn ihr jetzt, wenn ich mir das vorstelle, ihr seid ein Team von 10, 15 Leuten, die an diesem Projekt arbeiten, was ist denn der Plan, wie ihr dann selber euch sustaint sozusagen und nachhaltig wirtschaftet?
Ultimativ ist der Plan, dass wir durch die selben Mechaniken wie andere Open-Source-Projekte, die Signifikanz haben, sozusagen nachhaltig werden können. So wollen wir auch nachhaltig werden. Wir wollen sozusagen durch die eigenen Tools, die wir uns bauen, in der Lage sein, die Entwicklung voranzutreiben. Da das aber noch in etwas weiterer Ferne liegt, dass wir an diesem Punkt sind, an dieser Realität, sind wir bisher mit Risikokapital bis zu diesem Zeitpunkt gekommen. Also wir haben zweimal Geld eingesammelt und haben damit das Projekt sozusagen in die Beta-Phase gebracht und werden jetzt demnächst damit auch die Blockchain-Seite an den Start bringen. Und hoffen dann natürlich, dass durch den Wert, den die Leute in unserem Netzwerk oder in unseren Netzwerken sehen, so viel Mehrwert schaffen, dass das Projekt selber sozusagen davon vergütet werden kann. Falls das deine Frage beantwortet.
Beantwortet meine Frage. Also, aber hast du schon anfangs gesagt, dieses klassische Web 2.0 Modell, wo es einen kostenpflichtigen Dienst gibt, der ist ja in dieser Web 3-Welt so ein bisschen über Bord geworfen und ihr sagt dann, ihr habt eben zwei Netzwerke, eins davon auch explizit auf der Blockchain-Basis, um dieses Notariat zu schaffen quasi. Und da kann man dann vielleicht so ein bisschen Wert erfassen. Ist super interessantes Experiment. Ich bin gespannt, ob und wie das funktioniert. Aber es gibt ja noch einen anderen Wertaspekt im Netzwerk, und zwar, dass Maintainer oder Developer auch selber ihre eigenen Value Flows kreieren können, so wie ihr das auf der Webseite beschrieben habt. Also wie kann ich mir das vorstellen, dass ich als Maintainer eines Open-Source-Projekts, was auf Radical liegt oder im Radical-Projekt verwaltet wird. Wie kann ich dafür entlohnt werden, beziehungsweise wie unterstützt werden, oder wie würde da so ein Wertfluss aussehen?
Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, und ich glaube, um die Vorstellungskraft ein bisschen anzuregen, braucht man gar nicht so weit zu schauen. Da gibt es relativ erfolgreiche Plattformen, Patreon, Kickstarter, Open Collective, die alle verschiedene Modelle haben, wie Projekte, entweder einmalige oder Langzeitprojekte, Förderung durch das sogenannte Crowdfunding bekommen. Also eine Gruppe, die ihre Ressourcen poolt und dann sozusagen jemandem, entweder Individuum oder Teams, ermöglichen, erfolgreich ihr Projekt entweder am Laufen zu halten oder überhaupt an den Start zu bringen. Und ähnlich wird es wahrscheinlich auch sein, dass wir diese Modelle anbieten. Wie genau die aussehen im Detail ist nicht wirklich wichtig, ist auch nicht super klar. Also da können wir uns noch nicht zu äußern aktuell. Das Wichtige ist, dass es wahrscheinlich von Projekt zu Projekt unterschiedlich sein wird. Dass verschiedene Projekte verschiedene Bedarfe haben, wie sie ihr Funding sozusagen sichern. Und das kann durch sowas wie sich wiederholende Donations sein, wie zum Beispiel Patreon, wo du monatlich sozusagen einen kleinen Teil deines gesamten Pools an einen an einen der Patreons gibst. Oder halt sowas, dass man, wie zum Beispiel für Leute, die damit vertraut sind, dass man einem Issue sozusagen Wert geben kann. Hey, dieses Issue ist wichtig für mich, ich würde dem gerne eine Bounty geben, also ein Kopfgeld, damit es höhere Priorität hat, schneller daran gearbeitet wird. Genau, also da gibt es eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten. Und im Endeffekt kann man sich das so vorstellen, dass Radical dabei hilft, auf der einen Seite den Projekten, für die Projekte das richtige Modell zu finden, und auf der anderen Seite für die Leute, die gerne oder die das Projekt an Herzen liegen oder die darauf beruhen, dass das Projekt am Laufen gehalten wird, dass die sozusagen ihr Geld, was auch immer dieses Geld ist, Tokens, was auch immer, an die richtigen Projekte geben können.
Diese Bounty-Geschichte, die du angesprochen hast, kann ich mir das so vorstellen, wie heute vielleicht so ein Gitcoin oder ähnliche Plattformen, wo Leute für gewisse, ich sag mal, Einmalaufgaben einen Wert daran packen, den ich dann erhalte, wenn ich diese Aufgabe erfolgreich erfülle?
Genau, und aber um das nochmal klar zu machen, das ist eines der möglichen Modelle. Aber sollte dieses Modell existieren, dann wäre es so, dass es ein Issue existiert für: Ich möchte ein neues Feature haben, und du als Außenstehender oder als sozusagen Follower des Projekts sagen kannst: Hey, das Feature ist mir wichtig, ich gebe dem Summe X. Und dann ist es für die Maintainer des Projektes ein Signal und auch die Möglichkeit zu sagen: Hey, wenn wir das Feature implementieren, kriegen wir die Summe, die daran geknüpft ist. Also haben wir eine deutlich höhere Incentivierung, das zu machen. Aber wie gesagt, das ist nur eine der möglichen Modelle, und es ist gar nicht wirklich wichtig, wie diese Modelle im Detail aussehen. Es wird eher der wichtige Punkt ist, dass es für Leute die Möglichkeit gibt, für sich zu entscheiden, was wirklich die Struktur ist, die sie bevorzugen für ihr Projekt.
Also ihr baut die Grundsteine dafür, und die Leute können sich dann selber aussuchen, wie sie ihre Wertflüsse gestalten wollen.
Idealerweise ist das sozusagen das Ende der Entwicklung, ja.
Alright. Ja, die nächste Frage wäre quasi, wann es denn soweit sein wird, beziehungsweise um die Frage ein bisschen anders zu formulieren. 2021, was sind jetzt die nächsten Schritte bei Radical und dem Unternehmen Monadic? Was plant ihr? Was wird als nächstes kommen? Bestimmte Releases oder Features oder das zweite Netzwerk vielleicht schon? Was ist so in Aussicht?
Ja, also zum ökonomischen Seite, wir wollen natürlich unseren Token an den Start bringen. Der läuft dann auf Ethereum. Das ist dann sozusagen ein eine Reihe von schlauen Verträgen oder Smart Contracts, die sozusagen dann den das Radical-Netzwerk repräsentieren und darunterliegend Ethereum benutzen. Und das wird relativ zeitnah passieren. Wann genau, da gibt es viele Variablen, aber in den nächsten Monaten. Also das ist unser nächster großer Milestone oder Meilenstein, den wir erreichen wollen, was die Seite angeht. Und dann natürlich wollen wir versuchen, dass die ersten Leute sozusagen die Modelle, die wir zuallererst deployen, ausprobieren und versuchen, mit dem Netzwerk von der Seite zu interagieren. Und was auf Linksseite passieren wird, ich glaube, Kim hat dort einen besseren Überblick.
Ja, wir werden auch in den nächsten Wochen hoffentlich ein größeres Release haben, das leider für alle bisherigen Nutzer alles nochmal kaputt macht. Da geht's um die Identity-Geschichte, über die ich vorhin angesprochen habe. Das heißt, wie diese ganze Signierung und Public-Key-Verteilung passiert. Als nächster Milestone wird's nochmal signifikante Verbesserungen im Networking geben. Und dann sind wir wahrscheinlich schon, weiß ich nicht, wie lang unterwegs, aber die nächsten Sachen, die auf der Agenda stehen, sind tatsächlich diese Collaboration Features und Features, um es einfacher zu machen, Content in einem Peer-to-Peer-Netzwerk zu entdecken. Also anders als Web-Services ist es ja schwieriger in so einem Kontext zu sagen, ich suche Projekt X oder ich interessiere mich für dieses und jenes, gib mir mal was dazu passen könnte.
Also Discovery, genau. Meinst du, ne? Ja.
Und ja. Weil du 2021 im Großen angesprochen hast und auch Monadic erwähnt hast, ich weiß nicht, ob wir das schon mal davor klar gemacht haben. Monadic ist die GmbH, für die wir aktuell angestellt sind. Und dann habe ich ja schon von der Stiftung gesprochen. Und definitiv dieses Jahr ist eine der größten Herausforderungen, mehr und mehr aus der GmbH in die Stiftung zu übertragen. Also was diese ganzen die Regulation angeht des Netzwerks und die sozusagen wer das Netzwerk überwacht. Und das ist eine Sache, die auf jeden Fall dieses Jahr ansteht.
Ja. Macht total Sinn. Ähnlich ist es ja auch bei der ICF oder Interchain Foundation und der Interchain GmbH. Bei uns ist es so, wir sind jetzt eine hundertprozentige Tochter der Interchain Foundation und wir sind quasi der operative Buddy, der viele der Entwicklungsarbeiten umsetzt. Wobei die ICF eben das Netzwerk steuert und die ganzen Rechte und auch die initiale Emission eben der Token gemacht hatte. Das ist dann nochmal so eine ganz andere regulatorische Legal-Baustelle, die eigentlich genauso spannend ist wie die technische Seite, aber halt eher halt so ein Navigieren um existierende Strukturen herum ist, wo man eigentlich gar keine Wahl hat, irgendwie zu innovieren. Ja.
Cool, Peer-to-Peer-Legal ist das nächste Thema.
Sehr schön. Also wir sind so langsam am Ende angekommen. Wir haben jetzt knapp 50 Minuten aufgenommen. Bevor wir zum Schluss kommen, gibt es von eurer Seite noch irgendwas hinsichtlich Radical, dem Radical-Netzwerk, was ihr erwähnen möchtet, was es irgendwie spannend, interessant ist oder was wir jetzt noch nicht besprochen haben?
Also ich würde gerne nochmal vielleicht damit schließen. Wir haben so ein bisschen GitHub gebasht auch oder es tendiert dazu, dass man das so macht. Ich finde nicht, dass Radical bzw. Radical Link unbedingt so ein Competitor ist zu GitHub. Also GitHub hat einen super Service, die haben super Netzwerkanbindungen. Es spricht eigentlich nichts dagegen, seine Projekte da weiterhin auch zu haben. Aber ich denke, was Radical Link eben lösen möchte und irgendwann lösen wird, ist, dass es einfach diesen Login nicht mehr so gibt. Das heißt aber nicht, dass dann GitHub zumachen muss. Ich finde, manche Services, gerade Availability, Storage und so weiter, sind halt einfach Services, die auch Geld kosten und die in jeder Netzwerkarchitektur eben jemand anbieten muss, der dafür auch was verdienen möchte.
Versöhnliche Worte am Ende. Aber ja, ich bin voll bei dir. Ich meine, was wir so auch im Nebensatz erwähnt haben, ist, dass das Username-Passwort-Paradigma in dieser Krypto-Welt, sage ich mal, oder Web3-Welt auch überworfen wird. Und die meisten Menschen haben sich einfach daran gewöhnt und haben ihre Passwortmanager und ihre Two-Factor-Authentication und wollen vielleicht gar nicht unbedingt ihre eigenen Keys verwalten, die sie dann verlieren könnten im schlimmsten Fall. Also ja, ich sehe den Punkt auf jeden Fall auch. Macht total Sinn. Und ihr selber, Radical oder Monadic, stellt ihr aktuell Leute ein? Plant ihr in der Zukunft Leute einzustellen? Wie sehen eure Pläne aus?
Ja, generell wahrscheinlich schon. Wir sind allerdings und waren auch immer relativ langsam mit Neueinstellungen. Wir sind relativ gezielt immer für die Position. Generell ist es aber so, dass es auch in der Zukunft wahrscheinlich eher anstatt direktes Employment oder direkte Anstellung, wird es eher sowas wie Teil der Community, dass man eher sowas wie einen Fund deployt, also eine Summe für ein gewisses Feature. Und ja, ich glaube, generell sind wir relativ zugänglich, offen, auch in unseren öffentlichen Chaträumen und so weiter. Also selbst wenn es nicht immer darum geht, direkt angestellt zu werden, wäre es trotzdem interessant, wenn Leute uns sozusagen auf uns zukommen und wer weiß, in was sich das entwickelt im Laufe der Zeit.
Und wo kann man auf euch zukommen? Wo findet man euch? Wo hängt ihr alle so ab?
Wir haben einen Matrix-Server und alle Details, wie man und einen Forum auf Discord oder eine Discord-Instanz als Forum und all die Details, wie man dort sozusagen teilnehmen kann, ist auf radical.xyz und das ist auch die Anlaufstation. Also dort findet man alles von den Downloads der Apps bis hin zu der Dokumentation und wo die ganze Community so ist. Genau, und wenn es eher um die code-relevanten Sachen geht, dann sind wir aktuell lustigerweise auf GitHub und wie Kim ja sagt, Alternativen schaffen anstatt Konkurrenz.
Ah, das ist nochmal ein interessanter Punkt. Also euer eigenes Hundefutter esst ihr noch nicht quasi?
Noch nicht ganz.
Das wäre dann auch sicherlich ein schöner nächster Meilenstein, wenn man dann so weit
ist. Das wäre der große Meilenstein, ja.
Sehr schön. Ja, XLA Kim, vielen, vielen Dank, dass ihr heute zu Gast wart. Die meisten Hörer wissen ja sicherlich, dass ich auch knapp 2 Jahre bei Monadic bzw. Radical gearbeitet habe vor Interchain. Und von daher war es auch schön, euch nochmal zu hören. Und ich bin natürlich, ich verfolge das Projekt jederzeit, also ich verfolge es die ganze Zeit, den Progress, sehr spannend zu sehen. Und hoffe, dass dass es so weitergeht und immer mehr Leute das benutzen. Ich finde es nach wie vor sehr, sehr spannend. Und vielleicht hören wir uns ja mal gegen Ende des Jahres nochmal und machen so ein Recap, was passiert ist seit dem letzten Interview. Ich würde mich auf jeden Fall freuen.
Ja, auf jeden Fall. Danke dir.
Danke.
Spaß gemacht.
Ja. Also, dann mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
liebe Kryptohelden, wenn ihr fleißig mitdiskutieren wollt, kommt in unsere Telegram-Gruppe. Und wenn ihr ansonsten Feedback habt zur Folge, kontaktiert uns gerne entweder über Telegram, Twitter oder direkt über unsere Webseite. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Ciao.